Willkommen zum UOKZ-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Leonie Müller. Viel Spaß!
Ich merke das bei mir im Van ja auch. Ich habe 8,5 Quadratmeter Wohnfläche hinten und ich habe trotzdem zu viel Klamotten dabei zum Beispiel. Deutsche Einzelzelle im Gefängnis sind übrigens so 10 Quadratmeter, die einem zustehen. Also da bin ich schon nah dran. Meine sind natürlich deutlich schöner und haben einen größeren Garten. Bin ich immer wieder mit der Frage konfrontiert, was brauche ich da? Wie oft lese ich das Buch wirklich? Wie oft ziehe ich das Kleidungsstück wirklich an? Und selbst da habe ich noch zu viel dabei. Ich glaube, wir Menschen, das ergibt ja auch Sinn, wir streben nach Sicherheit und Sicherheit bedeutet im Zweifel lieber zu viel zu haben als zu wenig. Was ist Leben wirklich? Ist Leben, dass ich schicke Klamotten habe und damit Fotos poste und andere neidisch mache und ich bin Influencer? Oder ist Leben Ehrlichkeit mit sich selbst, mit anderen, eine authentische Begegnung? Wie viel ist das wert?
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Heute am 6. September 2024, die mittlerweile 254. Episode. Mir macht's großen Spaß, mutigen Menschen gute Fragen zu stellen. Ich will herausfinden, wie sie ihren Weg gefunden haben, was sie unternehmen, was sie ausprobieren, was auch nicht geklappt hat. Es geht um die neue Arbeitswelt und die Frage ist also, was wir dafür tun können, damit sie menschenfreundlicher wird. Ich bin Vater von 3 Töchtern, die hören hier manchmal zu und manchmal machen die auch schon so ein bisschen mit. Meine mittlere Tochter hat hier lange das Intro eingesprochen. Mittlerweile ist meine jüngste Tochter, die ist 5, auch schon manchmal mit dabei. Und die beiden waren auch hier, als die Leonie Müller zu uns kam. Leonie ist heute zu Gast und das ist der erste Podcast, den wir bei mir zu Hause in Rostock im Wohnzimmer aufgenommen haben. Und interessanterweise ist die Leonie mit ihrem Wohnzimmer zu uns gekommen. Sie lebt nämlich im Van, in ihrem ganz speziellen New Work Van, so nennt sie ihn. Und mit dem ist sie deutschlandweit als Unternehmensberaterin unterwegs. Und nicht nur das, sondern sie hat auch schon wirklich viel erlebt. Sie hat schon viel unternommen und darüber sprechen wir heute. Sie ist studierte Kommunikationswissenschaftlerin. Sie ist zertifizierte Lego Serious Play Workshop Leiterin. Sie ist Rednerin und sie ist Gründerin. Sie war schon, bevor sie sich mit diesem ganzen Vanlife beschäftigt hat, in den Medien, denn sie hat eine ganze Zeit lang im Zug gelebt, in der Bahn und hat darüber ein Buch geschrieben und das ist also eingeschlagen wie eine Bombe. Da gab es also Interviews von Spiegel Online bis hin zu internationalen Zeitungen und in dem Buch Tausche Wohnung gegen Bahncard vom Versuch nirgendwo zu wohnen und überall zu leben beschreibt sie, wie es ist, mit einem 40 Liter Rucksack unterwegs zu sein und nicht nur zu leben, sondern eben auch zu arbeiten. Heute ist sie in ihrem Van unterwegs auf 8,5 Quadratmetern und es geht also im Podcast auch um die Frage, was brauchen wir eigentlich zum Leben? Was macht ein gutes Leben aus? Und wie bleiben wir auch offen für Neues, für Abenteuer? Sie hat schon selbst viel erlebt. Sie hat eine Weltreise Anfang 20 gemacht. Sie hat in Indien war sie viel, schon mit ihrer Mutter, in ihrer Kindheit. Und all das hat sie dafür geprägt, dass sie heute auch Menschen inspiriert. Als Begleiterin ist sie in Unternehmen unterwegs, auch rund um das ganze Thema New Work. Und was sie darunter versteht und was das mit dem Vanlife zu tun hat, das schauen wir uns heute an. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allen Dingen viel Inspiration.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentale Gesundheit. Habt ihr gewusst, dass sich Mitarbeitende, die sich unterstützt fühlen, um 71% seltener ausgebrannt fühlen? Das mentale Wohlbefinden eurer Belegschaft ist entscheidend für die Produktivität und Loyalität. Open Up bietet dafür eine umfassende Lösung, ob 1:1-Sitzungen, Masterclasses oder selbstgesteuertes Lernen. Eure Mitarbeitenden erhalten die Unterstützung, die sie verdienen. Jederzeit, überall und in über 30 Sprachen. Unternehmen wie die DSV-Gruppe setzen bereits auf Open Up. Erfahrt auch jetzt ihr, wie ihr das Wohlbefinden und somit auch die Leistung eurer Teams steigern könnt. Schaut mal nach auf openup.com. www.newworkchatwerbung.de/unternehmen und das Ganze findet ihr selbstverständlich auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
So, damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Leonie da ist, heute in Rostock.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja gerade eingerollt hier bei uns im Viertel, in unserer Straße,
in eurer Hood.
Oder?
Genau.
In unserer Hood.
Ich parke vor deinem Wohnzimmer und jetzt sind wir in deinem Wohnzimmer. Genau, mit meinem Wohnzimmer, vor deinem Wohnzimmer, in deinem Wohnzimmer.
Und das ist auch das erste Mal, dass wir hier bei mir zu Hause, also in echt einen Podcast aufnehmen. Mhm. Sonst natürlich sehr, sehr oft virtuell. Oder ich bin unterwegs, aber hier habe ich noch gar keinen aufgenommen und insofern freue ich mich auch sehr auf das Gespräch. Also erstmal schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Ich freue mich.
Du bist mit deinem New Work Van da. Das wollen wir heute natürlich wissen. Was hat es damit auf sich? Was hat es überhaupt mit diesem ganzen Vanlife auf sich? Ein großer Trend, irgendwie auch in dieser Corona-Zeit. Mal gucken, was da heute noch so dran ist. Ob das immer noch so ist wie vor 2-3 Jahren. Also da sind wir ganz gespannt. Und natürlich geht es auch um dein Verständnis von neuer Arbeit. Was erlebst du? Du bist im Kontakt mit vielen Unternehmen, berätst die auch. Aber wir wollen dich natürlich erstmal kennenlernen. Und dazu gibt es natürlich meine Einstiegsfrage. Meine 10-jährige Tochter Mathilda spricht das Intro ein. Mittlerweile assistiert auch die Jüngste, die Frieda. Mhm. Die hat auch heute hier das Intro eingesprochen. Die ist 5.
Sehr talentiert.
Also du darfst dir aussuchen, ob du der Mathilda 10 oder der Frieda 5 mal erklärst, was du machst.
Ich würde es einfach beiden zusammen erklären. Ja, ihr beiden geht ja zurzeit zur Schule und ihr macht euch bestimmt manchmal Gedanken darüber, wie es sein wird, wenn ihr fertig mit der Schule seid. Wo wohnt ihr dann? Was arbeitet ihr dann? Mit wem verbringt ihr eure Zeit? Bekommt ihr Kinder? Wie entwickelt sich die Welt? Und wie lebt ihr euer Leben letztendlich? Und was ich mache in meinem Leben auch und auch in meiner Arbeit, ist, neue Wege auszuprobieren, wie man wohnen kann, wie man leben kann, wie man reisen kann, wie man arbeiten kann, das für mich selbst rauszufinden und damit andere inspirieren zu wollen. Und das mache ich, indem ich in einem selbst ausgebauten Kastenwagen zurzeit lebe und durch Deutschland fahre. Und neben dem, dass ich durch das, was ich da mache, Leute inspirieren, arbeite ich auch. Ich bin Unternehmensberaterin und helfe Menschen in Organisationen dabei, besser miteinander klarzukommen. Also besser zu kommunizieren, Konflikte besser zu lösen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Und helfe ihnen bei den Veränderungen, die so passieren in ihrem Unternehmen und die ja immer mehr oder weniger anstrengend sind.
Welches Bild hast du vor Augen, wenn du das Wort Unternehmensberatung hörst? Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Ein Bild? Hm. Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde an die Mimik von Leuten denken. Mhm. Also eine Gruppe von Menschen und welchen Gesichtsausdruck haben die? Lächeln die? Sind die frustriert? Sind die traurig? Sind die verärgert? Sind die genervt? Es gibt ja diese schöne Definition, dass Unternehmenskultur das ist, was übrig bleibt, wenn man von einem Unternehmen das Gebäude und alle materiellen Dinge wegnimmt. Und das äußert sich ja letztendlich in der Mimik von Menschen. Also wie sind Menschen drauf, wie wirken die, wie sieht deren Gesicht aus? Das ist das erste Bild, was mir einfällt.
Und selbst wenn es gefaked ist, sagt es ja was aus, ne?
Ja, die Sache ist ja, es ist sehr schwer, Zufriedenheit zu faken. Zumindest Menschen wie ich, und ich merke auch, dass mir das in meiner Arbeit immer wieder sehr hilft. Ich habe ein sehr gutes Gespür für Menschen, für Stimmung, für Energie und für was ehrlich ist, was gefaked ist, wo vielleicht dieses Faken herkommt. Ja, man sieht es.
Ja, vielleicht erzählst du uns erstmal, wo du herkommst, bevor wir dann auch mal einsteigen in deine Arbeit und in deinen Lifestyle, der ja, glaube ich, ein bisschen anders ist als der von anderen UnternehmensberaterInnen. Ja, erzähl doch mal, wie sah denn dein Leben aus, als du 10 warst?
Oh, mein Leben, als ich 10 war. Ich bin in Bielefeld geboren und aufgewachsen, in NRW, die Stadt, die es nicht gibt.
Die Bielefeld-Jokes.
Raus, genau, an alle, die das gerade denken. Ich bin froh, dass ich euch nicht hören kann.
Aber wir hatten hier schon echt viele gute Leute aus Bielefeld.
Bielefeld,
also insofern,
ist eine ganz tolle Stadt, sehr spannende Wirtschaft, eine schöne Stadt, schöne Größe zum Leben auf jeden Fall.
Ach so, 200 oder sogar 300?
300, 330.000 ungefähr. Genau, Oetker ist da, Miele, Schüko, also genau, Seidensticker, sehr viele große große, spannende Firmen, auch so Hidden Champions oder auch das Gegenteil von Hidden Champions, also nicht Hidden Champions. Und ich bin da aufgewachsen mit meiner Mutter und meiner Oma und bin sehr gerne da aufgewachsen. Und gleichzeitig aber auch immer viel gereist mit meiner Mutter und meiner Oma in den Ferien. Meine Mutter ist zweimal mit mir nach Indien gereist. Da war ich nicht 10, da war ich 13 und 14. Das war so ein paar Jahre später. Da sind wir jeweils 5 Wochen in Sommerferien durch Indien gereist.
Also so als Abenteuerurlaub? Es ist ja jetzt nicht das Cluburlaubland.
Nee, genau. Also gibt's damals leider auch schon. Inzwischen glaube ich auch noch mehr. Genau, aber richtig mit Backpack, nicht alles vorgebucht, hingeflogen, ein paar Nächte gebucht, danach weitergeguckt etc. Also schon sehr abenteuerlich auf jeden Fall. Und das ist eine gute Frage, wie war es, als ich 10 war? Ungefähr zu dem Alter, ein bisschen davor, hat meine Mutter mit mir schon angefangen, so Wander- und Radtouren zu machen durch Deutschland. Einen Elbe-Radweg sind wir zum Beispiel mal gefahren. Und sie hat mir damit so einsozialisiert, dass man einfach mal guckt, was passiert, dass man ein gewisses Vertrauen ins Universum hat, in die Menschen, denen man begegnet. Und dass ich meistens nicht weiß, wie es jetzt auch in meinem aktuellen Lebensstil ist, wo ich übernachten werde. Also wir sind dann einfach drauf losgefahren oder gewandert, haben gesagt, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und irgendwo finden wir schon ein Gasthaus oder jemand, der uns auf seinem Sofa schlafen lässt. Und dadurch, dass ich das in dem jungen Alter, so bevor ich 10 war, eigentlich schon so einsozialisiert bekommen habe, ist das für mich, glaube ich, auch jetzt mit Anfang 30 sowas Normales.
Wird schon letztendlich gut gehen.
Ja, genau, wird schon gut gehen, sage ich mal. Heute weiß ich auch noch nicht, wo ich übernachte. Ich bin hier bei dir ja gerade in Rostock. Die nächsten Tage bin ich hier in der Nähe auf einem Festival. Ich werde heute irgendwo noch Richtung Ostsee fahren. Mal gucken, wo ich ankomme. Viele würde das stressen. Für mich ist es meistens ein Gefühl der Freiheit.
Also es gefällt dir auch, das gar nicht zu wissen?
Ja, wenn anders. In der Selbstständigkeit, das kennst du ja auch, wünscht man sich eine gewisse Planbarkeit. Mhm. Aber auch eine gewisse Flexibilität. Wenn jetzt zum Beispiel für die nächsten 3 Jahre mein Kalender total durchgeplant wäre, würde mich das extrem stressen. Wenn ich dir jetzt schon sagen kann, dass ich in 2 Jahren an dem Donnerstag im September bei dem Kunden den Workshop mache. So. Fürs Finanzielle wäre schön, die Planungssicherheit zu haben, aber menschlich würde es mich stressen, sage ich mal. Und dementsprechend versuche ich meinen Kalender immer mit einer gewissen Sicherheit und einer gewissen Planungsspielraum zu gestalten. Und das gibt mir das Gefühl von Freiheit, dass ich das noch nicht weiß, wo ich lande. Und meistens sind es sehr schöne Orte, manchmal sind es eher durchschnittliche, nicht so interessante Orte. Aber immer ist dieser Abenteuerfaktor dabei.
Ich habe heute gerade über Indien gelesen, dass dieser Mohammed Yunus hieß der, ne, der diese Mikrokredite entwickelt hat, diese Idee, dass der jetzt irgendwie gerade auch mit zur Debatte steht, ob er in der Politik im großen Stil mit einsteigt, weil es da irgendwie gerade neue Entwicklungen gibt. Also mich würde mal so deinen Blick auf Indien interessieren, vielleicht noch aus deiner Kindheit heraus, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass du es danach auch noch verfolgt hast.
Auf jeden Fall. Ich fühle mich dem Land sehr verbunden. Ich war 13 und 14, als wir da gereist sind. Und davor hatte meine Mutter schon selbst als Kind eine lange Faszination für Indien gehabt und ich bin da so rangeführt worden über diese Bollywood-Filme, die damals, das war so 2004, 2005, fing die an, bei RTL 2 zu laufen, diese Bollywood-Filme mit Shah Rukh Khan. Und das hat mich sehr begeistert, diese Kultur, das Singen, die Farben, die Fröhlichkeit. Natürlich auch wissen, dass Indien ein sehr komplexes Land ist, aber was diesen emotionalen Ausdruck angeht, ganz anders als Deutschland allgemein und auch nochmal so diese Region aus Westfalen, aus der ich komme. Obwohl wir sind NRW, aber wir feiern kein Karneval zum Beispiel, obwohl Köln nur 2 Stunden ungefähr hinweg ist. Aber das hat mich sehr positiv getriggert, das hat mich sehr interessiert. Und ich habe Indien, ja, es klingt so stereotypisch, aber wirklich so als krasses Land der Gegensätze kennengelernt. Also es gibt eine Art von Armut, die wir nicht kennen. Das Erste, was wir da gesehen haben, als wir ankommen aus dem Flughafen raus, war so ein LKW, der einfach so random im Straßengraben lag und halt nicht so nach dem Motto, der ist ja vor 2 Stunden reingefahren, sondern der liegt da schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte. Sehr viel Armut, die man sieht, die Kühe, die überall rumrennen, was inzwischen aber auch, ist jetzt auch leider Gottes schon fast 20 Jahre her, dass ich da war, auch sich verändert haben soll in der Großstadt. Und andererseits ein wahnsinniger Reichtum, aber auch ein Reichtum an Gebäuden, diese Forts, die Paläste, sehr viel strahlende Augen, auch von Menschen, die es offensichtlich wirtschaftlich viel, viel schlechter haben als wir. Und das ist was mich allgemein und speziell an Indien sehr interessiert, was Menschen zufrieden macht. Und da merkt man ja an verschiedenen Stellen immer wieder, dass dieser krasse Kapitalismus, in dem wir hier leben, nicht automatisch zu einer wirklich tiefen Zufriedenheit führt oder sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eher verhindert.
Also hast du dann fast den Eindruck, dass wir in Deutschland trotz unseres Wohlstandes, also die drittstärkste Industrienation weltweit, oder ich weiß nicht, sind wir es noch? Ich glaube ja. Schon. Ne? Trotzdem haben wir ja so eine Unzufriedenheit hier und so einen Pessimismus. Also ist das so aus deiner Sicht
ja,
auch?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es, ich weiß nicht, ob trotzdem da das passende Wort ist. Vielleicht ist es auch ein Weil. Also wenn wir uns anhören, wie unsere Großeltern zum Beispiel vom Krieg erzählt haben oder von der Zeit. Meine Oma hat erzählt, die ist in Bremerhaven, also auch hier im Norden mehr aufgewachsen. Und die hat, wie sie erzählt hat, wenn nach dem Winter im Frühling der erste Rhabarber, der so ein Winterfrühlingsgewächs ist, wenn es den im Garten gab, das war das erste Frische, was die seit Monaten zu essen bekommen haben. Und dieser Wert des Ganzen, was das für ein besonderes Gefühl war. Und heutzutage sind wir es hier einfach noch gewöhnt, in Supermärkte zu gehen, in denen das ganze Jahr Erdbeeren aus Argentinien stehen. Und wir suchen uns die raus, die so schön prall wie in der Werbung aussehen, auch wenn die anderen auch noch essbar sind. Und zu viel Auswahl, das weiß ja auch die Psychologie, führt zu einer Überforderung. Und zu viel Selbstverständlichkeit führt zu weniger Wertschätzung. Das merkt man, glaube ich, an allen Stellen im Leben. Also im Beruf, in einer Beziehung,
etc. Im Streaming.
Genau. Wenn es zu viel Selbstverständlichkeit ist, so, ach, mein Partner, der ist ja seit 10 Jahren schon an meiner Seite, den muss ich nicht besonders wertschätzen. Oder auch im Job, dieses, ja, die Frau Meier, die arbeitet hier schon 15 Jahre, die gehört quasi schon zum Inventar, die braucht kein Lob von uns oder sowas. Überall, wo etwas zu selbstverständlich wird, verlieren wir die realistische Betrachtung des Wertes. Und das merke ich bei mir im Vanlife, so wie ich jetzt lebe, auch gerade immer wieder. Man braucht eigentlich relativ wenig und zu viel macht krank und unzufrieden. Und zu viel Materielles hält uns davon ab, uns mit uns als Mensch zu beschäftigen. Diese Inner Work, gibt es ja auch das schöne Buch, New Work Needs Inner Work.
Ja. Das lenkt ab.
Ja, es ist einfach, sich abzulenken. Es ist einfach, das Handy zu öffnen und irgendwo rumzuscrollen. Es ist einfach, shoppen zu gehen. Man kann alles machen. Und wir machen das auch, um nicht alleine mal zu Hause auf dem Sofa mit unseren Gedanken zu sitzen und sich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich, wirklich, wenn wir Friedrich Bergmann mit einbeziehen? Was tut mir gut? Was kann ich gut? Was möchte ich hinterlassen in der Welt? Was möchte ich der Welt geben?
Du hast gesagt, du bist jetzt Anfang 30. Was würdest du als reflektierter Mensch deinem 18-jährigen Ich mitgeben? Also jemand, der noch viel vor sich hat, viel Arbeitswelt?
Ich würde dir erstmal mitgeben, dass sie eine Menge verrückter Dinge erleben wird, dass sie in ein paar Jahren schon selbstständig ist, schnall dich an. Und andererseits, ich weiß gar nicht, ob ich ihr... Ich weiß nicht, ob es was gibt, mit dem ich so elementar unzufrieden bin, dass ich ihr jetzt einen Tipp geben würde, dass sie das anders macht oder verhindert, damit ich das jetzt nicht erleben muss oder ähnliches. Sondern ich würde sagen, du wirst ziemlich verrückte Sachen machen, du wirst Geld verdienen mit was du noch gar nicht wusstest, dass es das gibt und auch mit einer Mischung aus Business und aus Kreativität. Und du weißt mit 18 noch nicht genau, was du machen willst, wie es ja vielen 18-Jährigen auch geht, Gott sei Dank, weil auch einfach noch gar nicht klar ist, was alles passieren kann, wie du leben kannst, wie du wohnen kannst, wie du Geld verdienen kannst, das würde ich dir sagen.
Und wie blickst du dann auf die Schulwelt? Also ich als Vater bin auch mittendrin natürlich in dieser ganzen Geschichte und dann ist es natürlich so, dass irgendwann so die gängigen Berufe gezogen werden und dann entscheidet man sich Tor 1 oder Tor 2 oder Tor 3 oder was auch immer. Dabei werden wahrscheinlich einige dieser Berufe gerade gekillt und andere entstehen neu oder man baut sich die selbst zusammen, so wie auch in deinem Fall ein Stück weit. Insofern interessiert mich diese Frage, was wir da den Kindern, den Jugendlichen und den jungen Erwachsenen so mitgeben können. Also was gerade auch in dieser Zeit, in der sich viel verändert, ne, was da so wichtig wird, also für eine innere Veränderungsfähigkeit am Ende?
Ich habe auch einen sehr kritischen Blick auf Schulsystem. Meine Mutter ist Lehrerin, viele Freunde sind Lehrer, Lehrerinnen. Und im internationalen Vergleich, also mit den meisten Ländern und meisten Schulsystemen der Welt, haben wir ein ganz gutes System. Aber im Vergleich zu dem, wie es in Skandinavien zum Beispiel läuft und wie es sein sollte, sein müsste, damit dieses Landgut durch die nächsten Jahrzehnte kommt, ist es einfach sehr kritisch. Und das liegt weniger an den Lehrkräften als mehr am System.
Wie oft auch ja, in der Arbeitswelt.
Absolut. Ich bin ja auch systemische Beraterin und es ist einfach immer sehr einfach, Menschen anzugucken und zu sagen, wie machen die denn ihren Unterricht? Das ist ja gar nicht zukunftsgemäß. Die sind ja total gestresst oder so. Aber wenn man sich das System dahinter anguckt, es gibt, glaube ich, kein System, wo so viel Externes vorgegeben wird. Alle paar Jahre kommt wieder irgendein Politiker auf die Idee, eine neue Schulreform anzustoßen. Man weiß nie, was die alte gebracht hätte, weil es dauernd wieder verändert wird. Chronische Überlastung im System etc. Und was Schule bestenfalls meiner Meinung nach leisten sollte, könnte, dürfte, müsste, wäre, uns Menschen an uns selbst mehr heranzuführen. Mhm. Also zu differenzieren zwischen, was ist inhaltlicher Stoff, den man lernen kann und der sich ja auch immer weiter verändern wird. Wissen wird immer mehr und Wissen verändert sich. Und wenn ich jetzt das spannend finde, dass ich dann weiß, wo ich rausfinden kann, wie das ist und ob das stimmt, Fake News etc. Und das andere ist dieses Beschäftigen mit sich selbst. Was sind meine Kompetenzen? Was macht mich besonders? Wo kann ich mir Hilfe holen, weil das andere noch besser können als ich? Wo kann ich von lernen etc.? Diese Selbstsicherheit, dieses Urvertrauen in sich selbst zu haben, das fehlt sehr vielen Menschen. Und letztendlich die Menschen, mit denen wir jetzt arbeiten in der Arbeitswelt als Erwachsene, sind ja auch alle durch dieses Schulsystem gegangen. Und da könnten wir so früh schon so eine Veränderung schaffen, dass wir dann jetzt als Erwachsene, Beratende und Organisationsentwickler etc. ganz andere Themen hätten. Weil was bei ganz vielen Kunden, bei mir und was ich auch von vielen anderen Kollegen weiß, der Fall ist, ist letztendlich, dass wir uns mit sehr Basic-Themen beschäftigen. Man wird in ein Veränderungsprojekt gerufen oder in einen Workshop zum Thema Kultur oder Kommunikation oder Konflikte. Und es fängt immer erstmal bei einem selbst an. Wenn ich so ein klassisches Kommunikationstraining zum Beispiel mache, 2 Tage, ist am Anfang, auf dem Post-it steht ganz oft, wenn ich frage, was wollt ihr lernen, dann steht da, ich möchte besser lernen, wie ich andere von meiner Meinung beeinflussen kann oder überzeugen kann. Und dann, wenn dann am Ende der 2 Tage dann auf dem Post-it, was habe ich gelernt, steht, dass ich immer nur bei mir selbst anfangen kann und dass ich keine komplette Kontrolle darüber habe, was der andere denkt und ob der meine Idee jetzt gut findet oder nicht, dann bin ich immer sehr zufrieden, weil es darum im Kern geht. Und wenn die Fähigkeit, sich selbst vor allem zuzuhören und dann auch anderen zuzuhören und etwas neutraler zu betrachten, nicht immer gleich zu bewerten, wenn das in der Schule schon viel mehr vermittelt werden würde, wow, was hätten wir für eine Arbeitswelt und was hätten wir für Potenziale da drin?
Wie hast du dann für dich herausgefunden, was du machen willst? Du hast ein freies soziales Jahr gemacht, habe ich gesehen.
Genau, ich habe nach dem Abi ein FSJ gemacht, ein kulturelles FSJ bei der Jugendpresse Baden-Württemberg. Das ist so ein Jugendmedienverband, weil ich ein sehr journalistisches Herz habe und auch unbedingt damals nach Stuttgart ziehen wollte von Bielefeld, weil ich da Familie hatte, die Stadt sehr mag, so eine zweite Heimat für mich und da wollte ich unbedingt hin. Dann habe ich das FSJ gemacht, das war toll. Und in der gleichen Zeit hat meine Mutter geplant, als Lehrerin Sabbathalbjahr zu machen und ein bisschen um die Welt zu reisen. Und dann entstand so die Idee, ach, das könnte ich doch eigentlich auch vom Studium machen. Und dann ist so mit 3 Monaten Vorlauf, also 3 Monate bevor das FSJ zu Ende war und ich eigentlich das Studium angefangen hätte, ist diese Idee entstanden. Und meine sehr tolle Mutter, Grüße gehen raus, hat immer gesagt, dass sie mir meine Bildung finanzieren will. Und das hat für sie geheißen, nicht nur mich im Studium zu unterstützen, sondern mir auch diese Weltreise zu ermöglichen. Ich war dann 9 Monate zwischen FSJ und Bachelorstudium unterwegs. Und auch das war kein Luxusurlaub, ganz normale Hostels und wie das so ist.
Wo warst du überall?
Ich war in, ich glaube, 19 Ländern waren das. Ich bin in Chicago gestartet und bin dann einmal so westwärts rum. Also Chicago, Hawaii, Fidschi, Kuala Lumpur, viele Länder, so in Südostasien und China.
Komplett alleine Australien. Oder hast du Begleitung gehabt?
Ich war 2/3 der Zeit alleine. Genau, da war ich 20. Und von den 9 Monaten war ich insgesamt 6 alleine und 3 immer mal wieder. Mit meiner Mutter habe ich mich zum Beispiel in einer Adventszeit in Australien getroffen und Weihnachten, Silvester haben wir in Vietnam gefeiert. Dann habe ich in China noch eine Bekannte besucht und dann später in Norwegen nochmal. Und ja, hatte da immer so eine Mischung zwischen alleine sein und mit anderen sein. Und alleine sein wäre, glaube ich, auch noch, wo wir es gerade vom Thema Schule hätten, was ich auch noch gerne allgemein in der Bevölkerung mehr etablieren würde als Kompetenz. Wir brauchen alle Menschen, aber es ist eine große Fähigkeit, alleine sein zu können. Und sich dann nicht an die falschen Menschen zu binden oder in doofe Jobs etc. reinzugehen, weil man nicht einfach mal einen Abend alleine auf dem Sofa sitzen kann. Ich werde das oft gefragt, auch im Vanlife jetzt, ob ich nicht viel einsam bin. Und natürlich bin ich das manchmal, so wie wir alle, aber halt meistens nicht, weil ich dieses Urvertrauen habe und eine gute Beziehung zu mir selbst habe. Und das habe ich auf der Reise auf jeden Fall auch irgendwas zwischen gemerkt und gelernt, dass ich gut und gerne alleine solche Reisen mache und durchs Leben gehe.
Ja. Was ist dann Einsamkeit für dich, wenn man sich wünscht, dass andere da wären? Oder was ist dann Einsamkeit?
Da arbeite ich auch immer weiter dran an diesem Begriff. Das eine ist natürlich, dass ich manchmal gern unter Menschen wäre. Also jede Woche ist bei mir wahnsinnig unterschiedlich. Manchmal habe ich 3 Tage Workshops am Stück. Danach bin ich erstmal 4 Tage im Wald und will gar keine Menschen mehr sehen. Und wenn ich zu lange, auch je nach Stimmung, nach Wetter, Zyklus etc., ist bei uns Frauen ja auch mal mit einem Einfluss, mit wie viel outgoing wir sind und wie viel wir uns zurückziehen etc., wenn da einfach mal eine Zeit ist, wo ich zu lange irgendwie alleine bin und ich bin vielleicht produktiv, ich sitze bei mir im Van vor dem Laptop und arbeite viel etc. Und dann merke ich so, ah nee, jetzt will ich aber unter Freunde. Jetzt will ich irgendwie Freunde besuchen oder mit denen ins Kino, ins Theater oder Party machen oder einfach nur im Park sitzen und reden etc. Das ist, glaube ich, so eine Mischung aus einerseits physischer Anwesenheit und physischer Nähe mit anderen Menschen und andererseits auch ein Spiegel für sich selbst zu haben. Wir erleben uns ja auch sehr intensiv im Kontakt mit anderen Menschen. Ja. Und ich war zum Beispiel letzte Woche gerade 5 Tage auf einer Fortbildung in einer themenzentrierten Interaktion. Ich bilde mich jedes Jahr immer nach Möglichkeit weiter in verschiedenen Themen, die mit meiner Arbeit und meinem Leben zu tun haben. Und diese 5 Tage am Stück sind für mich immer total so ein Hafen. Also dann bin ich 5 Tage an einem Ort, es gibt eine klare Agenda, jeden Tag um 9 Uhr geht's los etc., da ist das Essen mit den anderen.
Das machst du einmal im Jahr, meinst du?
Nee, das mache ich mehrmals im Jahr, aber diese 5 Tage am Stück, es gibt weniges, was 5 Tage am Stück ist. Also ja. Jetzt bei dem Festival, wo ich dann jetzt hinfahre, hier in der Nähe, bin ich auch 5 Tage am Stück, aber allgemein bin ich sonst selten mehr als 2 Nächte, sage ich mal, sowohl an einem Parkplatz als auch an einem Ort. So, ich bin üblicherweise in sehr vielen Orten pro Woche, teilweise auch mehrere Bundesländer. Und
wie eine Seefahrerin.
Ja,
nur genau. An Land.
Genau, eine Autobahnpiratin vielleicht. Wäre das ein guter Instagram-Name.
New Work Chat Werbung.
Und nächste Woche fliegt die Kuh so richtig in Köln. Die Zukunft Personal findet wieder statt. Vom 10. bis 12. September und auch ich bin dabei als Speaker. Auf der Corporate Influencer Club Stage werde ich am 12. September um 11.45 Uhr einen Vortrag halten. Kommt unbedingt alle dorthin, holt euch noch ein Ticket. Und es geht bei mir um Community Building, es geht um LinkedIn und die Sparkasse. Was das miteinander zu tun hat, das verrate ich euch dort. Lasst uns danach gerne noch ein Käffchen trinken, kommt vorbei. Und wenn es nicht passt, dann bucht ihr mich am besten für eure Veranstaltung, für eure Konferenz, für euer Event in eurem Unternehmen. All das geht natürlich. Meine Speaker-Agentur Minds & Matches kümmert sich drum. Fragt gerne an. Ich pack's euch in die Shownotes. Und jetzt springen wir erstmal wieder rein in den Podcast mit Leonie.
Werbung Ende.
Geht's um das Abenteuer, wenn du unterwegs bist? Wir kommen ja gleich noch zu dem großen Thema Vanlife, was das auch mit New Work zu tun hat, aber auch deine Weltreise. Mhm. Du bist dann auch viel mit der Bahn gefahren.
Genau. Als ich auf der Weltreise war, war ich 20. Und egal, wo ich das Leuten erzählt habe, ob jetzt vorher in Deutschland auf der Weltreise oder unterwegs, haben Leute immer wieder gesagt, oh cool, dass du das jetzt machst, so frei bist du auch nie wieder.
Als ob das Leben dann vorbei ist.
Genau, als ob das Leben dann einfach vorbei ist. Und ich bin halt erstens Gen Y, wir hinterfragen ja alles. Und zweitens allgemein, auch wenn es drauf ankommt, ein sehr rebellischer Charakter. Und für mich war dann direkt so dieses, wer sagt, dass das so ist? Was ist überhaupt Freiheit? Und kann doch nicht sein, dass die jetzt schon wieder vorbei ist. Das finde ich auf jeden Fall doof, da wehre ich mich gegen, das mache ich anders. Und so sind dann verschiedene Projekte entstanden im Studium. Da war ich 1,5 Jahre zurück von der Weltreise, bin wieder in Tübingen, habe ich studiert und bin in Stuttgart wieder in diese kleine Wohnung gezogen, die ich während des FSJs hatte und hatte da eine Auseinandersetzung mit meiner Vermieterin und wollte da nicht mehr wohnen und habe mir dann gedacht, das Geld, was ich in die Wohnung stecke, kann ich doch auch einfach in eine Bankart 100 stecken und dann quasi so als Zugnomadin durch Deutschland reisen. Ich habe dann bei Familie und Freunde auf dem Sofa übernachtet, manchmal per Couchsurfing, Airbnb, bin immer zur Uni gefahren, das war noch weit vor Corona mit normaler Präsenzpflicht, das heißt am Anfang in Tübingen im Bachelor und dann in Leipzig im Master. Und das war für mich eine ganz wichtige Zeit, das war mit Anfang 20, weil ich da gemerkt habe, dass Abenteuer und Alltag sich vereinen lassen. Und dass ich nicht um die Welt reisen muss, um dieses Abenteuergefühl zu haben, dass ich gleichzeitig einen Alltag haben kann. Ich bin nah bei den Menschen, die mir wichtig sind, ich verdiene Geld und trotzdem habe ich Abenteuer. Also ja, ich bin auf jeden Fall schon so eine Abenteuersüchtige, würde ich sagen.
Und darüber hast du dann auch geschrieben, tausche Wohnung gegen Bahncard. Wie gut hat das funktioniert, mit der Bahn zu fahren? Also heute meckern ja alle über die Bahn, ne?
Das stimmt.
Es gibt auch viele Gründer.
Genau, trotzdem auch da wäre systemisch mehr Politikversagen als Unternehmensversagen.
Das ist irgendwie alternativlos für mich. Also
auf jeden Fall.
In der Innenstadt, in Rostock fahren wir viel Fahrrad. Zum Einkaufen brauchen wir das Auto, okay. Aber sonst fahre ich, wenn ich nach Berlin fahre, sagte ich ja schon auch immer mit der Bahn, auch wenn ich da viel erlebe. Wie sah das zu der Zeit aus? Das ist ja schon ein paar Jahre her.
Genau.
Und auch mit dem Arbeiten dann in der Bahn und vielleicht auch den Dingen, die da passiert sind.
Das war 2015 bis 2019. Ich habe das fast 4 Jahre gemacht in verschiedenen Konstellationen. Erst ohne Wohnung und dann mit WG-Zimmer und dann wieder ausgezogen, weil es sich nicht gelohnt hat. Und ich fahre sehr gerne Bahn. Damals war es auch schon kritischer. Aber in den fast 10 Jahren seitdem ist es leider Gottes noch mal schlimmer geworden. Also das, was ich mitbekomme aus den Medien und von Menschen, die ich kenne, die sehr viel Bahn fahren. Ja, es ist schade, weil es so ein tolles Verkehrsmittel ist. Jetzt noch, wenn ich auf der Autobahn fahre mit dem Van und dann an der ICE-Strecke vorbeikomme und der fährt gerade einen ICE lang, dann winke ich immer und habe so ein Zuhausegefühl, weil der ICE für mich wirklich so ein Zuhause wirklich geworden ist. Und ich das eine ganz tolle Art des Unterwegsseins finde. Wie du sagst, dass mit Menschen ins Gespräch kommen, passiert dann im eigenen Auto selten, wenn man die nicht explizit eingeladen hat. Und das war eine sehr tolle, sehr prägende Zeit für mich.
Ich bin ja jahrelang mit Fahrgelegenheit gefahren.
Ja, das habe ich. Die Phase hatte ich zwischenzeitlich auch mal.
Auch interessant gewesen. Also als wir in Hamburg lebten und dann viel zurück nach Rostock sind zur Familie. Und da habe ich auch wilde Leute kennengelernt oder auch wilde Erlebnisse mit Leuten gehabt. Ich bin auch einmal mit einem Porsche Cabrio mitgefahren von Berlin nach Leipzig. Das war auch ein tolles Erlebnis, weil man das einfach sonst ja nie hat, da mal wirklich so abzudüsen. Aber, und ich habe ja zu der Zeit auch noch viel Musik gemacht und ich habe dann teilweise meine CD, also wir hatten eine CD, und habe dann gesagt, nimm doch die CD statt die 10 Euro oder was es gekostet hat von Berlin nach Rostock und habe dann teilweise das darüber finanziert.
Richtig schlaues Marketing aus, da kriegt man das unters Volk.
Und dann haben die das gehört, habe ich gedacht, dann geht es ja gleich weiter.
Ja.
Aber erzähl mal, was hast du? Du hast ja ein Buch geschrieben. Also wie wie kam es dazu, auch ein Buch zu schreiben und wie waren die Resonanzen?
Ja, das war auch so eine verrückte Geschichte, mit was ich eben gesagt habe, was ich mit 18 noch nicht wissen konnte, dass sowas kommt mit 23. Kurz nachdem ich das angefangen habe mit der Bahncard, ging das im Sommerloch 2015 durch die Medien in über 50 Länder weltweit, dass ich quasi diese im Zug lebende Studentin bin. Wobei dieses Leben ein bisschen übertrieben ist, aber es war wirklich von Washington Post, Guardian, Kasachstan, Australien, BBC, irgendwie
das
alles dabei.
Waren so deine 5 Minutes of Fame für in diesem Jahr.
Es waren so 3 Wochen of Fame, die irre waren.
Vor LinkedIn leider.
Ja, genau. Es war leider 5 Jahre, bevor ich mich bei LinkedIn angemeldet habe. Aber es war irre, weil ich war gerade 23 geworden. Ich habe das nicht herbeigeführt, diese Aufmerksamkeit. Mit Spiegel Online hat es angefangen und dann ging es wirklich so durch die Welt. Und
das ist auch alles noch, also online oder war das Print?
Nee, das war noch online alles, genau. Das hat mit Spiegel Online angefangen und dann einen halben Tag später die Washington Post und so hat sich das dann international verbreitet.
Können wir noch ein bisschen
was verlinken in den Show
Notes. Auf jeden Fall. Ja, cool.
Könnt ihr sehen, wie ich vor fast 10 Jahren als Bahnfahrerin aussah. Ja, und das war eine irre Zeit. Einerseits, weil ich dadurch gemerkt habe, was Menschen bewegt, was Menschen interessiert. Und das ist es, andere Möglichkeiten kennenzulernen, wie man wohnen kann, wie man arbeiten kann, wie man leben kann, etc.
Ja.
Deswegen hat das so viele Menschen interessiert. Und
so ein bisschen mit der Sehnsucht, da mal auszubrechen aus der Routine.
Genau, es ist auch immer so ein bisschen dieses Aussteiger-Narrativ da drin, wobei für mich sowohl mit der Bahncard als auch jetzt mit dem Vanlife ganz wichtig ist zu leben und zu zeigen, dass es nicht dieses klassische Aussteiger-Narrativ braucht, was auch die Medien üblicherweise so forcieren.
Also das Auswanderer-Ding zum Beispiel.
Genau, dieses entweder du wanderst aus oder du hast im Lotto gewonnen und etc. Und diese Aussteiger-Narrative befeuern eigentlich nur das Hamsterrad.
Ah,
also wenn wir uns immer gegenseitig erzählen, dass man nur mit Lotto gewinnt oder wir wandern aus nach Amerika, ohne Englisch zu können oder so, dass man da rauskommt aus dem Hamsterrad, verpassen wir Möglichkeiten, wie man in Deutschland bleiben kann, wie man Teil des Systems hier bleiben kann und gleichzeitig mehr so lebt, wohnt, arbeitet, liebt, whatever, wie es zu einem passt. Und das habe ich damals mit der Bahncard gemerkt, dass das deswegen so viele Leute interessiert hat. Leute haben mir auch geschrieben, die dann gesagt haben, ich habe den Artikel gelesen in der So-und-So-Zeitung und ich habe jetzt auch endlich mein Auto verkauft und mir eine Bahncard 100 gekauft. Das wollte ich schon lange machen, aber jetzt du hast mir den Impuls dazu gegeben quasi. Und jetzt gerade geht durch die Medien seit ein paar Monaten auch ein 17-Jähriger, Lasse Stolli heißt er, der im Zug wohnt auch.
Ja, habe ich auch irgendwas gesehen.
Genau, und der wohnt richtig, richtig im Zug. Das heißt, er schläft da auch drin und wäscht seine Sachen wohl in einer Bahnlounge im Waschbecken etc. Und ich habe mit dem mal bei Instagram geschrieben.
Okay.
Und der hat gesagt, dass ich zusammen mit noch einem anderen, der das damals zur Zeit gemacht hat, ihn inspiriert hat, das zu machen. Und
du bist die Mutter aller.
es gab auch vor mir schon Leute, aber ne, ich hatte die Idee einfach
aber,
so, ich wusste das noch nicht.
Aber natürlich nicht in der Washington Post.
Genau, natürlich nicht in der Washington Post, genau. Und ich finde das so krass, weil der war damals, wenn er jetzt 17 ist, war der damals 8 oder 9 etc. Und dass er das damals entweder schon mitbekommen hat oder die Jahre später, weil ich immer mal wieder in den Medien die letzten Jahre vorm Vanlife immer wieder mit dieser Bahngeschichte war. Wie toll ist das, dass man Menschen so inspirieren kann?
Ja.
Und das ist das, was mir wichtig ist und was ich glaube, was das Urmenschlichste ist, dass wir uns gegenseitig inspirieren. Was heißt Menschsein? Was kann Menschsein bedeuten? Wie können wir leben? Wie können
Dafür
wir arbeiten?
Dafür ist auch genau der Podcast da.
Genau,
deswegen mache ich den auch.
Deswegen liebe ich das.
Ja.
Ja, weil das das Wichtigste ist.
Aber das war nichts, was du auf Dauer machen konntest, wolltest?
Es hat so alles seine Phasen im Leben und mit der Bahncard, das war dann kurz vor Corona vorbei, weil ich da nach dem Masterstudium angefangen habe, bei einer Unternehmensberatung angestellt zu arbeiten. Und dann hat sich das mit der Bahncard 100 nicht mehr gelohnt. Ich hatte zum Zeitpunkt gerade eine neue Beziehung und dann ja hat sich das verändert.
Mhm.
Und dann kam Corona und dann bin ich auch bei der Unternehmensberatung wieder rausgegangen, weil mir die Arbeitskultur dann nicht so new workig genug war. Und dann haben sich für mich quasi diese drei Fäden zusammengewebt. Einmal die Selbstständigkeit, die ich durch diesen Buchvertrag aus der Bankerzeit eben schon hatte, wo ich bei Fischer in Frankfurt das Buch veröffentlichen durfte, dieses Unterwegssein und das mit der Unternehmensberatung, die ich dann ja angestellt schon gemacht hatte. Und die drei Ideen sind dann wie so ein Faden quasi, wie drei Fäden in der Corona-Zeit zusammen in diese Vanlife-Idee geflossen.
Ich hatte mal vor echt schon einer ganzen Weile die Julia von Winterfeld hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Die hat auch eine Beratung. Da geht es ganz stark um Purpose. Mhm. Und die sprach auch mal davon. Ich habe mir das blieb mir so in Erinnerung, die Leidenschaften zu verheiraten.
Oh, schön.
Ja, weil man sich ja immer fragt, so, ne, durch welche Tür gehe ich? Das hatten wir am Anfang. Welchen Job mache ich? Aber wenn man einfach mal schaut, was sind denn so diese zwei, drei Dinge?
Mhm.
Und kann ich die in irgendeiner Form zusammenbringen? Also bei mir ist es zum Beispiel, ne, früher viel Musik, dann irgendwann Marketing, Podcast und irgendwie kommt zum Beispiel in dem Podcast auch irgendwie alles zusammen.
Mhm.
Das ist dieses am Mikro sein. Das ist fast so rap-mäßig, auch wenn ich
wir
nicht
Wir können rappen. Auch gern rappen.
Genau. Oder wenn ich auf der Bühne stehe und Vortrag halte, ist es ein bisschen ne, wie früher so ein Vortrag.
Genau.
Also es kommt zusammen und das finde ich auch wichtig, dass man schaut, was ist schon da und wie kann man das vielleicht Lego-artig zusammenbringen. Lego ist ja auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst. Ne?
Genau, ich arbeite ja viel mit Lego Serious Play mit meinen Kunden, wo man so Lego-Modelle baut.
Ja.
Und das ist so eine schöne Metapher fürs Leben, weil das Leben setzt sich zusammen und wir setzen das Leben zusammen. Und genau das, was du gerade sagst, nicht zu sagen, ich wollte gerne eine Musikerkarriere haben, das hat nicht geklappt und jetzt werde ich Bankfachangestellter und mache gar nichts mehr damit, sondern genau die Formate daraus, die Aspekte zu nehmen, wie du es sagst. Man nimmt die Bühne, das Mikro, Menschen inspirieren zu können und guckt dann, was kann ich damit noch machen? Und das ist auch was ich gerne, wir hatten das Thema Schule eben in Schulen mehr sehen würde. Eben nicht zu sagen, ihr studiert jetzt das und dann werdet ihr das, sondern eignet euch Fähigkeiten und Kompetenzen an und dann think out of the box, was ihr damit machen könnt, weil sich das immer wieder weiterentwickelt. Und ich kann ja auch nicht genau sagen, was ich in 10 Jahren mache, was ich arbeite, wo ich wohne, ob ich weiter im Van bin oder in einem Hausboot oder irgendwas anderes. Aber wenn man eben neugierig dafür ist, das Leben als diese Bausteine zu sehen und die auch immer wieder wie bei einem Lego-Modell, die auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen, dann hat man unendlich viele Möglichkeiten.
Was ist denn Arbeit für dich?
Für mich ist Arbeit an sich sind Tätigkeiten, die man machen muss und die einen durchs Leben bringen. Und Erwerbsarbeit ist die Arbeit, die notwendig ist, da wir in einem kapitalistischen System leben, wo Geld das Haupttauschmittel ist. Und deswegen ist Erwerbsarbeit Arbeit, die man gegen Geld macht und bestenfalls aber nicht nur für Geld macht.
Also wünschst du dir ein Leben ohne Arbeit?
Nein.
Ich meine, man könnte sich ja genug vorstellen, um den Tag zu gestalten.
Auf jeden Fall. Also allein schon mit irgendwas putzen oder basteln oder reparieren oder mit Leuten reden, kriegt man den Tag ja rum.
Irgendwie so am Wenden da rumtüddeln.
Da ist immer genug zu machen, auf jeden Fall. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Als ich auf der Weltreise war mit 20, hatte ich ja das Privileg, weil meine Mutter gesagt hat, sie finanziert mir das.
Super.
Dass ich quasi...
Liebe Eltern, wenn ihr hier zuhört. Wenn
genau,
ihr könnt.
Wenn ihr könnt, tut es. Ich hatte das Privileg, dass ich nicht arbeiten musste. Ich hätte sonst auch Work and Travel gemacht, das wäre überhaupt kein Thema gewesen, aber ich musste es nicht machen. Und dadurch war quasi die einzige regelmäßige Arbeit, die ich hatte, war, dass ich damals einen WordPress-Blog hatte, das war auch alles noch vor Instagram und so. Und dann da so semi-regelmäßig Artikel geschrieben habe, wo ich bin, was ich erlebe.
Blogger.
Genau, so ein Reiseblog sozusagen. Das war auch zwischenzeitlich damals auch mal so mein Berufswunsch, sage ich mal. Nicht auf diese oberflächliche Art, dieses, oh, in diesem Café könnt ihr ganz toll Kuchen essen, sondern dieses sich selbst verbinden mit der Welt und erfahren, was man über sich lernt, wenn
Gibt's
man reist.
Gibt's den Blog noch? So. Kann man das noch sehen?
Muss ich mal gucken. Der von der Weltreise ist, glaube ich, noch online. Der andere über die Bankerzeit, der ist damals zusammengestürzt unter den 90.000 Aufrufen von Spiegel Online von anderthalb Stunden, als der Artikel über die bahnfahrende Studentin online ging. Ich glaube, der andere ist vielleicht sogar noch da. Und ich habe damals 2 Monate von diesen 9 Monaten in Luang Prabang in Laos verbracht, so direkt am Mekong gelegen, so ein kleineres Städtchen. Und hatte da irgendwie alles, was man so brauchte. Ein schönes kleines Guesthouse, spannende Touris, spannende Einheimische, süße Cafés, in denen man sitzen konnte am Mekong. Und eines Morgens bin ich da aufgewacht und ich hatte so ein Gitter vom Fenster, so ein verschnörkeltes, schönes Gitter, was so Muster aus Schatten quasi dann aufs Bett geworfen hat. Und ich konnte beim Aufwachen irgendwann dann wie so eine Sonnenuhr quasi vom Stand des Schattens ablesen, wie spät es gerade ungefähr ist. Und irgendwann bin ich da mal aufgewacht und dachte mir so, wow, es interessiert gerade nichts und niemanden, ob ich gerade aufstehe, ob ich heute aufstehe, zu welcher Zeit ich aufstehe, was ich heute mache. Und von außen betrachtet klingt das vielleicht nach großem Luxus. Und immer mal wieder so Tage zu haben, ist auch Luxus. Das merke ich auch in meinem Alltag und das versuche ich auch so zu pflegen. Aber insgesamt, das jeden Tag zu haben, Monate, Jahre, Jahrzehnte am Stück, das ist Verwahrlosung. Der Mensch braucht etwas Sinnvolles zu tun.
Eine Herausforderung, vielleicht auch aus der Komfortzone.
Auf jeden Fall. Und wir sehen das ja zum Beispiel, wenn wir uns Statistiken angucken, was den Renteneintritt angeht von Menschen, auch hier in Deutschland, dass zu dem Zeitpunkt wahnsinnig die Krankheitsfälle ansteigen. Und das ist ja nicht, weil die Leute von Freitag auf Montag, Freitag hatten sie ihren letzten Arbeitstag und Montag sind sie dann Rentner, Rentnerin, dann auf einmal krank geworden sind, sondern weil es wahnsinnig sinnlos ist, wenn man nichts Konkretes und auch nichts Verpflichtendes mehr zu tun hat. Vielleicht hat man dann Enkelkinder, mit denen man gerne mal hilft, aber vielleicht auch nicht immer etc. Und man verliert ganz schnell den Kontakt zur Gesellschaft und dann auch zu sich selbst, wenn man nicht irgendwie eingebunden ist als Teil der Gesellschaft. Und deswegen würde ich immer weiterarbeiten wollen. Natürlich wäre es schön, befreiter zu sein von den finanziellen Zwängen des Lebens. Aber ich würde immer weiterarbeiten wollen. Ich würde das machen wollen, was mich begeistert, worin ich gut bin, womit ich Menschen helfen kann, was zurzeit eben das ist, was ich gerade machen darf. Und dementsprechend, und das ist für mich eins der größten Lügen in unserem aktuellen Arbeitssystem, diese Freiheit im dieses Rentennarrativ, also diese Freiheit, wenn man dann endlich in Rente ist.
Ja.
So diese Frage, wie lange hast du noch?
Ja.
Stellen sich nur halt Gefängnisinsassen und Menschen, die Wochen bis zur Rente zählen, auch wenn es noch 3,5 Jahrzehnte oder 5 Jahre sind, bis man in Rente ist.
Das ist total verbreitet, ne? Also
ja.
Ich erlebe das immer wieder. Meine Eltern sind jetzt beide auch Rentner. Mein Vater war schon etwas eher da. Der arbeitet aber noch nebenbei in einem Minijob. Ich habe auch gerade gelesen, 1,6 Millionen Rentner und Rentnerinnen arbeiten noch nebenbei im Minijob, weil die es auch natürlich finanziell noch dazu brauchen. Aber also ich glaube auch ganz stark daran, dass man dann sich was suchen sollte. Meine Großeltern zum Beispiel, die 90 und 91 sind, mein Opa war ja mal hier im Podcast übrigens mit 89, die sind noch relativ fit für ihr Alter. Und manchmal kommt dann die Frage, warum sind die denn immer noch so gut drauf? Also ist ja toll. Aber wie geht das? Weil einige sind auch mit 70 irgendwie schon am Ende.
Hirntod, ja.
Und die haben halt sich immer schon engagiert in der Kirchengemeinde, dadurch auch ein soziales Umfeld gehabt. haben irgendwie das Küchenblatt verteilt und dann Leute getroffen und da mal unterstützt und dadurch auch einen Sinn in ihrer Arbeit, auch wenn es nicht das Geld gebracht hat, aber im Sinne von irgendein Care war das für die Community, vielleicht so Community-Arbeit.
Für andere.
Genau. Und das ist für mich eigentlich auch mal so ein Vorbild. Deswegen kann ich mir auch gar nicht vorstellen, irgendwann nur noch die Füße hoch, sondern auch sowas wie ein Podcast, ne? Könnte man ja auch mit 80 noch machen.
Ja klar, dann fällt zwischendrin vielleicht mal jemand das Gebiss raus oder so, aber das kann man dann wieder reintun.
Oder die KI ist dann schon so weit, dass ich nur noch die Fragen denken muss.
Genau.
Und sie werden dann mit der geklonten Stimme geäußert oder so. Wir werden sie.
Können ja in 20 Jahren nochmal eine KI-Folge machen.
Aber lass uns auch nochmal zu dem New Work-Thema kommen. Du hast 2020 das Zentrum für neue Arbeit geco-founded. Also wie ist überhaupt dein Bezug zu diesem ganzen Thema neue Arbeit und New Work?
Ich habe diesen New Work-Begriff irgendwann so 2018, glaube ich, kennengelernt. Da war ich bei damals Xing noch auf so einer New Work-Session-Veranstaltung eingeladen und habe da, ja ungefähr fing das ja so an, dass das auch in Deutschland so rumging und bin dann relativ schnell auf Fridtjof Bergmann gestoßen, der diesen Begriff historisch gegründet hat und habe sein Buch gelesen, Neue Kultur, Neue Arbeit, Neue Kultur, was ja 2004 erschienen ist und darin stand was von diesen Zentren für Neue Arbeit, die er gegründet hat in verschiedenen Ländern der Welt. Man weiß da leider nicht wahnsinnig viel drüber.
Man hat da nicht gleich so viel von gehört nachher.
Genau, weil das leider auch eben noch so die Zeit vor dem Internet war, wo er sich damit beschäftigt hat, eben so 80er, 90er, Anfang 2000er, also Zeit ohne Internet im Sinne von so verbreitet, wie man jetzt überall immer schon mal einen Post macht etc. Und dann habe ich auf LinkedIn eine Anfrage bekommen von Frederik, meinem Co-Founder, der Frederik Becker, der auch was zum ICE irgendwie geschrieben hat, weil er auch viel Zug gefahren ist und da irgendwie in dem Rahmen mal in den Medien auf mich gestoßen war. Und dann haben wir uns kennengelernt und schnell angefreundet und dann zusammen gesagt, weil wir beide sehr begeistert für das Thema waren, lass uns doch mal so ein Zentrum für neue Arbeit gründen. Also einfach mal gucken, wie sowas funktionieren kann. Und da eben Corona-Zeit war, haben wir das dann digital gemacht, als digitales Zentrum für neue Arbeit.
Und habt ihr dann noch Kontakt mit anderen aufgenommen?
Genau, wir sind so ein bisschen eingedrungen in diese ganze Bubble. Wir haben auch, als Bergmann noch lebte, der ist ja 21 gestorben, wir haben vorher mal versucht, Kontakt zu dem zu kriegen, was aufgrund nicht so guter Organisation drumherum leider nicht geklappt hat. Aber haben da schnell Kontakt zu bekommen zu seinen Mitstreitern auch von damals und zu anderen, die sich damit beschäftigen oder auch mal ein Zentrum gestartet haben und haben dann, ich glaube, zweiwöchentliche Meetings gehabt, wo wir Community eingeladen haben. Wir haben das Buch gelesen, einen Buchclub zum Beispiel gemacht und das Buch gelesen und diskutiert. Und wir hatten verschiedene Meetings, wo wir uns mit verschiedenen Themen der neuen Arbeitswelt beschäftigt haben. Wir haben das auch eine Zeit lang gemacht. Inzwischen haben wir das stillgelegt, weil wir einfach beide zu viel drumherum zu tun haben. Mhm. Aber es war gerade in diesen Corona-Jahren, wo ja alles irgendwie auch digital stattfinden konnte, muss man ja auch sagen, Gott sei Dank, war das eine tolle Möglichkeit für uns, in Austausch zu kommen und auch Bergmann besser zu verstehen und mit verschiedenen Menschen, zum Beispiel auch aus der Produktion, zu diskutieren, was neue Arbeit eigentlich heißt und wie wir Fridtjof Bergmann ein bisschen mehr mitdenken können in dem, was wir gerade so öffentlich mit dem New Work-Begriff machen.
Ich erlebe das ja so, dass der Begriff medial schon ziemlich auf dem Abstellgleis wieder ist.
Leider.
Und auch nicht weniger genervt sind, wenn man ihn benutzt. So nach dem Motto, bei uns geht New Work nicht, weil...
Das haben wir schon probiert, das hat bei uns nicht funktioniert. Nicht geklappt.
Also was ist für dich das Wichtige und Gute an der Idee?
Wenn wir Fridtjof Bergmann betrachten und das, was er unter New Work versteht, ist es dieses Menschsein. Also die Arbeitswelt und die Wirtschaft vom Menschen aus zu denken und sich klarzumachen, dass wir alle Bedürfnisse haben und Kompetenzen haben und es eben auch darum geht... gibt dieses schöne Zitat, wir arbeiten, um zu leben und nicht um, wir arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten. Sich zu fragen, was macht mich aus als Mensch? Was ist es, was ich wirklich, wirklich will und gut kann? Und wie können wir als Menschen gut miteinander umgehen? Und eben nicht vom System auszudenken. Also wenn wir über neue Büros zum Beispiel reden, wie man Büros anders gestalten kann, dann gucken wir uns ja immer das aktuelle Büro an und gehen dann davon aus. Aber wenn wir es von außen betrachten würden, dann würden wir uns die Frage stellen, brauchen wir überhaupt das Büro, so wie es hier jetzt gerade ist? Oder brauchen wir ganz andere Räumlichkeiten? Oder brauchen wir vielleicht gar keine Räumlichkeiten mehr? Und diesen menschlichen Faktor, der geht meiner Meinung nach sehr oft verloren in unserer Diskussion über die moderne Arbeitswelt. Dann geht es um KI, was man damit alles machen kann und fancy neue Büros und teure Möbel. Und wo ist der Mensch?
Was bedeutet es denn für dich, menschlich zu sein bei der Arbeit?
Ganzheitlich mich und andere zu betrachten und auch da sein zu dürfen. Das heißt nicht, dass ich jetzt am Anfang von jedem Meeting allen gerade über irgendwelche persönlichen Themen erzählen muss.
Genau, ich wollte nur sagen, weil man ja gewissermaßen immer einen Ausschnitt mitbringt und das ja auch sinnvoll ist, weil das würde ja total überfordern. Selbst wir beide gerade oder selbst meine Frau und ich oder mit meinen Kindern, man ist ja nie 100%. Ne?
Das geht ja auch gar nicht und das muss ja auch gar nicht. Nee. Aber wenn wir natürlich, wir tendieren meiner Erfahrung nach in der Wirtschaft dazu, die Dinge zu menschenfokussiert zu betrachten, also aber ohne sie menschlich zu sehen. Also wir sagen dann, Herr so und so arbeitet nicht produktiv genug, der braucht jetzt mal ein Coaching, anstatt uns zu fragen, systemisch drumherum, warum verhält diese Person sich so und eben zu sehen, dass ein Verhalten immer eine Mischung ist aus dem individuellen Charakter und dem System, in dem dieser Charakter agiert. Das heißt, einerseits haben wir sehr viel Fokus auf Menschen und schieben ihnen auch sehr viel Verantwortung zu, gerade für negatives Verhalten. Und andererseits sehen wir zu wenig den Mensch als Mensch, der in einem System agiert.
Ja. Und das ist ein interessanter Widerspruch, den man hier vielleicht auch mal auflösen kann an der Stelle, weil es gibt ja durchaus auch viele, die gerade der Systemtheorie sehr folgen. Und dazu können wir auch gleich nochmal einen Satz sagen, was sich dahinter verbirgt, für die, die das gerade kennenlernen. Aber zum Beispiel diese ganze Intrinsify-Bewegung und die dazugehören und die eben auch sagen, man muss sich die Verhältnisse anschauen und da bin ich auch total dabei, die dann aber auch eine gewisse Kritik an diesem New Work-Gedanken oder der New Work-Bubble äußern, so nach dem Motto, ihr doktert an den Menschen rum, aber schaut euch doch lieber die Verhältnisse an. Also wie bringt man das in Einklang?
Ja, das ist das Spannende und ich glaube, das schafft man am besten, wie bei allem im Leben, wenn ich einen Kuchen backen will, dann brauche ich die verschiedenen Zutaten und ich muss möglichst gut verstehen, wie diese Zutaten zusammenwirken. Also wie viel Backpulver brauche ich für wie viel Mehl, damit das Mehl sich dann so verhält, wie ich es möchte sozusagen oder brauche für den Kuchen, damit der Kuchen funktioniert in seinem Kuchenkonzept. Und wenn wir uns einerseits angucken und versuchen, Menschen möglichst gut zu verstehen und andererseits systemisches Wirken möglichst gut zu verstehen.
Beides.
Genau, beides. Von beiden einen genauen Blick haben. Dann können wir auch sehr transparent sehen, wie beides zusammenwirkt. Also wie sich Menschen in Systemen verhalten, wie sich Systeme verhalten. Systeme haben immer eine Eigendynamik und Autopoiesis und Selbsterhaltungsdrang, an dem auch teilweise Menschen, die in den Systemen sind, wo man ja eigentlich denkt, so das Unternehmen besteht ja nur aus Menschen, also wenn sich die Menschen anders verhalten, ist doch auch ein anderes Unternehmen. Nein, es hat immer noch mehrere Faktoren. Und ich glaube, nur wenn wir uns beides genügend anschauen, den Mensch und das System, dann können wir das verstehen und gut zusammendenken.
Aber nehmen wir jetzt nochmal ein System, also ein Unternehmen, das funktioniert, sagen wir mal, so ein bisschen Old Work-artig. Und wird auch genauso weiter gespielt von den Führungskräften. Und dann kommt irgendwann ein neuer Chef, ein Vorstandsvorsitzender oder ein Geschäftsführer oder Führerin. Und hat aber eine andere Haltung, ist jetzt sehr offen für Neues, sehr menschenfreundlich. Kann sich dann nicht das System dadurch verändern?
Jein. Einerseits schon und jeder Mensch macht einen Unterschied. Und andererseits, wenn das System zu eingefahren ist, dann kann da auch jemand an einer sehr hohen Position wenig dran ändern. Das sieht man, wenn man sich Unternehmen anguckt, wo man sieht, dass sehr hohe Positionen in sehr kurzer Zeit mit verschiedenen Personen besetzt worden sind.
Wir hatten
noch
jetzt gerade das prominente Beispiel von Bayer. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da ist dann also, ich glaube, ein Amerikaner dazugekommen, der jetzt dann auch die große Transformation vollbringen soll. Da haben sie ja Handelsblatt und so alle drüber berichtet.
Ja.
Das ist ja so ein Beispiel.
Genau, und da muss man halt natürlich sagen, da überschätzen wir auch ein bisschen, wie viel Macht ein Mensch hat. Ein System möchte sich selbst erhalten. Wenn zu viel gleichzeitig angefordert wird vom System, dann macht das System zu. Wenn zu viel Veränderung gleichzeitig stattfindet und das Alte nicht mehr funktioniert, dann kann ja auch die Veränderung nicht eingebracht werden. Das heißt, es muss immer irgendwie am Laufen gehalten werden. Ich sage immer, ein Unternehmen funktioniert, weil ein Teil der Leute Dienst nach Vorschrift macht und der andere Teil der Leute Dienst um die Vorschrift herum macht. Mhm. wenn es beides nicht gäbe, wird es nicht funktionieren. Du brauchst die Leute, die sich an die Regeln halten, die das System aufrechterhalten, und du brauchst die Leute, die sich da drum herum bewegen, die mal was anders auslegen, was erweitern, was Neues probieren, und irgendwann wird das dann implementiert und dann ist, was früher noch undenkbar war, Rauchverbot. Du hast nur am Anfang gefragt, wie war die Welt, als ich 10 war. Ich erinnere mich da noch dran, dass man in Restaurants saß und da geraucht wurde. Ja. Und jetzt gucken wir zurück und wie absurd ist das, wenn wir das jetzt mit deinen Töchtern teilen würden.
Wir haben sogar in Hamburg in meiner Social-Media-Zeit in Büros auch noch geraucht.
Ja, stell dir das mal
ich
vor.
Ich habe da auch noch geraucht, ja. Eine Zeit lang. Und dann stand da so der Aschenbecher. Ne?
Ja, und das ist so absurd. Wir sitzen seit ein paar Jahren, Gott sei Dank, schon hier und denken uns, wie absurd war das, dass das so normal war damals. Und da sehen wir, dass Systeme können sich verändern. Sie sind anpassungsfähig grundsätzlich, aber nur, wenn genug Zeit ist und wenn genug Kraft da ist und genug Stabilität in sich selbst ist. Ne, dieses Rauchverbot an öffentlichen Orten, Restaurants, Büros etc. hat jetzt nicht die deutsche Gesellschaft oder die deutsche Wirtschaft dermaßen vom Hocker gehauen, dass das alles nicht mehr funktioniert, sondern das System war stabil und dann haben wir einen Faktor auch gegen viel Gegenwind, aber rausgenommen und verändern können etc. Und das muss man eben mitdenken. Mhm.
Und jetzt nochmal eine große Frage. Wir reden ja immer vom Kapitalismus, auch als einem System, in dem wir hier leben. Und gerade im Hip-Hop, in dem ich ja sozialisiert bin, war das natürlich immer der Feind, das System.
Ja,
und
fuck the system. Darf man das ja so sagen? Sonst muss das rausstellen.
Mittlerweile ist ja Hip-Hop auch total Mainstream und Teil des Systems. Und früher gab es ja immer noch
Geld.
Fake und Sellout. Heute ist alles, muss es kommerziell sein, da hat sich also auch verändert. Aber also Deutschland, der Westen, Europa, Kapitalismus, und du hast ja auch Indien und andere Teile kennengelernt, in denen es vielleicht nicht so ist. Es gibt jetzt keinen Knopf, auf den man drückt und alles ist anders, aber hast du eine, wie soll ich sagen, eine Hoffnung oder kannst du dir vorstellen, dass sich so ein System wie der Kapitalismus, der eben auch seine Schattenseiten hat, dass sich das irgendwann verändert im Laufe der Zeit? Durch neue Generationen vielleicht?
Ich glaube, es wird sich durch Notwendigkeit verändern. Ich glaube nicht, dass wir Menschen auch mit den Parteien, die wir haben, die Initiativen weltweit, die Initiativen, die das Müll aus dem Meer holen etc., dass wir genug Kraft haben. Ich glaube, das wird wie mit Corona sein. Corona hat das Homeoffice zwangs eingeführt in unsere Arbeitswelt und jetzt ist das irgendwie halbwegs da, um zu bleiben. Und dieser Kapitalismus ist so groß. Die Wahrheit ist, ja, meiner Meinung nach, und auch wenn man sich Wirtschaftswissenschaften und Theorien anguckt, dass wir nicht diesen Lebensstandard halten könnten, wenn sich der Kapitalismus verändert. Wie viele Menschen arbeiten in Jobs, in denen irgendwas hergestellt wird? Ich sehe hier gerade so eine schöne Vase bei euch. Finde ich eine total tolle Vase. Würde ich mir vielleicht auch kaufen, wenn ich irgendwie Platz für Vasen hätte. So. Aber braucht man diese Vase? Und wenn man die jetzt nicht mehr kauft, dann wird die Firma und die Menschen, die diese Vasen herstellen, haben dann ja nichts mehr zu tun. Und ich glaube, dass der Klimawandel, die Klimakrise, die auf uns zukommt, auf uns zurollt, dass die da einiges verändern wird, so wie Corona auch einiges verändert
hat. Also der Schmerz wieder als Treiber der Veränderung.
Ja, leider, weil das System so groß ist. Und
aber das Haus muss richtig, braucht ein Erdbeben, damit das Haus richtig mal wackelt und da irgendwas umgebaut wird.
Ja, und dann fallen Teile des Hauses zusammen und Dinge gehen kaputt und wir müssen Abschied nehmen. Abschied nehmen von viel Sicherheit, von viel Wohlstand, von viel Krams, von viel Ablenkung. Und dann sind wir letztendlich wieder zurückgeworfen aufs Menschsein. Und wenn man sich dann anguckt, was ja auch noch nicht allzu lange her unsere Vorfahren geleistet haben, ne, die Trümmerfrauen etc. Meine Oma war auch eine davon und meine Omas. Was hat das mit einem gemacht? Und wie sehr hat man dann Wertschätzung für eine schöne Blume, die man irgendwo sieht oder für einen Mantel, den man geschenkt bekommt oder den man jemandem schenken kann, weil man einen übrig hat oder so? Das ist halt super schwer für uns, das zu denken. Aber ich glaube, dass das der einzige Weg ist, wie wir da wieder hinkommen. Leider. Ich wünschte, es wäre anders.
Also weniger ist mehr.
Ja, und ich glaube nicht, dass das einfach ist. Ne? Ich merke das bei mir im Van ja auch. Ich habe 8,5 Quadratmeter Wohnfläche hinten.
Jetzt kommen wir nämlich mal genau dazu.
Gut. Ah, sehr geschickter Übergang. Ja, ich habe 8,5 Quadratmeter Wohnfläche plus noch das Fahrerhaus vorne und ich habe trotzdem zu viel Klamotten dabei zum Beispiel.
Das ist ein super Buchtitel, 8,5 Quadratmeter.
Das stimmt. Klingt meine schönsten Jahre im Gefängnis oder so. Nee. Ach nee, im Van. Deutsche Einzelzelle im Gefängnis sind übrigens so 10 Quadratmeter, die einem zustehen. Also da bin ich schon nah dran. Meine sind natürlich deutlich schöner und haben einen größeren Garten. Ja, ich merke das bei mir im Van ja auch. Einerseits durch den Platz, durch den begrenzten Platz, den ich habe, und andererseits durch Gewicht, nicht durch mein Gewicht, sondern das Gewicht des Vans, weil ich unter 3,5 Tonnen bleiben muss, damit ich keine LKW-Zulassung brauche, bin ich immer wieder mit der Frage konfrontiert, was brauche ich da?
Ja.
Wie oft lese ich das Buch wirklich? Wie oft ziehe ich das Kleidungsstück wirklich an? Wie schön ist es, das Aquarellset dabei zu haben, was ich dann vielleicht doch auch nur ein paar Mal im Jahr benutze, aber es ist schön, das immer dabei zu haben oder so. Und selbst da habe ich noch zu viel dabei. Ich glaube, wir Menschen, das ergibt ja auch Sinn, wir streben nach Sicherheit und Sicherheit bedeutet im Zweifel lieber zu viel zu haben als zu wenig. Mein Kühlschrank ist lieber zu voll und ich schmeiße ein paar Sachen weg, als dass er zu leer ist und ich hungere.
Mhm.
Und ja, ich weiß nicht, wir hatten jetzt das Glück, diese Jahrzehnte in unserer Generation, zumindest was in Deutschland angeht, mit der Wiedervereinigung und allem, in gewissen Frieden zu leben, in Wohlstand, im steigenden Wohlstand zu leben etc. Und das wird sich vermutlich wieder ändern. Und genauso viel, wie wir jetzt zu viel haben, werden wir irgendwann in unserer Lebenszeit vermutlich wieder zu wenig haben.
Mhm.
Das ist traurig und ich möchte auch nicht pessimistisch sein. Ich versuche da realistisch zu sein, aber andererseits eben auch dieses zurückgeworfen auf sich selber werden zu sehen und das Positive darin zu sehen. Zu fragen, was ist Leben wirklich? Ist Leben, dass ich schicke Klamotten habe und damit Fotos poste und andere neidisch mache und ich bin Influencer und dies und das? Also nicht, was ich nicht bin, aber was ja einige Leute sind und viele sein wollen. Oder ist Leben Ehrlichkeit mit sich selbst, mit anderen, eine authentische Begegnung? Wie viel ist das wert?
Hm. Ja, und dein Leben jetzt im Van ist so ein bisschen auch die Summe von all dem, was du heute erzählt hast. Ja? Die Abenteuer, Menschen kennenlernen, das Minimale. Wie sieht so ein Arbeitsalltag bei dir aus?
Ja, den gibt es so gar nicht in dem Sinne. Ich habe diesen Transporter, den habe ich selbst ausgebaut, da wohne ich drin, der New Work Van. Und ich habe da eine komplette Wohnung drin und einen Arbeitsbereich mit Stehschreibtisch, New Work Bibliothek, Whiteboards an den Wänden. Ich mache da auch Coachings drin.
Ich habe es vorhin sehen dürfen.
Genau.
Also ist sehr beeindruckend.
Dankeschön. Ja, ich fühle mich auch sehr, sehr wohl da drin. Habe auch den Ausbau und Planungsprozess sehr genossen. Ich habe nie irgendwas Handwerkliches gemacht, aber habe mich da schnell und gerne reingearbeitet und fand das sehr befriedigend zu sehen, was man mit seinen eigenen Händen schaffen kann. So. Und mein Alltag besteht eigentlich daraus, dass ich regelmäßig in meinen Kalender gucke, dann gucke, wann muss ich wo sein zwischen Hamburg und Bodensee. Wo schaue ich auf dem Weg noch vorbei, welche Freunde besuche ich, wann muss ich tanken, wann muss ich Frischwasser tanken, wann muss ich meinen Müll und mein Klo leeren, wann muss der Van mal in eine Werkstatt, wo gehe ich zu einer Fortbildung, wo gehe ich zu einem Arzt. Also alles, was im Alltag quasi so ansteht und noch ein bisschen andere Haushaltsthematiken, als man das in so einem Steinhaus hier hat.
Mhm.
Und so setzt sich dann der Alltag zusammen mit dem, eben wann arbeite ich wo, wann muss ich was vorbereiten, für welchen Termin. Wo muss ich da sein? Wo will ich da sein? Manchmal gibt es Tage, da sitze ich ganz lange am Laptop. Dann gibt es Tage, da habe ich lange Workshops und bin bei Kunden, mache Seminare etc.
Das hat jetzt aber bei dir wahrscheinlich auch wieder zugenommen mit den Präsenzformaten?
Ja, digital finden bei mir eigentlich nur noch so Vor- und Nachbesprechungen und Organisationsbesprechungen statt.
Ja.
Und alles andere wollen zu Recht und Gott sei Dank finde ich auch die Kunden vor Ort haben. Ich glaube, wir sind zu Recht auch da wieder, was ist menschlich? Menschlich ist nicht 10 Stunden am Tag auf dem Bildschirm zu gucken, sondern in Begegnung zu sein, im Raum zu sein, Räume zu verändern, miteinander zu sein.
Hm.
Und das mögen die Kunden sehr und das mag ich sehr. Und das mag ich auch sehr, dass ich die Möglichkeit habe, durch diesen Lebens- und Arbeitsstil so viel rumzukommen und verschiedene Kunden eben auch in ihren Welten zu erleben oder auch mal bewusst zu sagen, wie ich das auch mit Führungskräfte-Coachings und Mitarbeiter-Coachings zum Beispiel mache, wo ich den Van als Coaching-Space nutze, wo ich dann sage, ey, wo wollen wir hinfahren? Fühlst du dich auf einer Wiese wohl? Möchtest du mitten auf dem Potsdamer Platz? Wo kannst du gut nachdenken über dich und dein Leben und deine Arbeit? Und da eben auch bewusst mal den Ort zu wechseln.
Mhm. Gibt es noch andere Unternehmensberater, Beraterinnen, die mit einem Van unterwegs sind?
Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß, dass es einige gibt, die das quasi für so eine Reise dann nutzen. Also die irgendwo normal wohnen und dann sagen, ich fahre jetzt eine Woche lang zu 2 Kunden in der Gegend und dann fahre ich wieder nach Hause. Aber so Fulltime kenne ich niemanden. Da bin ich schon auch eine exotische Mischung so in dieser Vanlife-Szene, sage ich mal, die sehr viel aus Leuten auch besteht, die zum Teil komplett digital arbeiten und den Winter über dann in Portugal zum Beispiel sind.
Hm.
was ich nicht bin. Ich bin fast immer in Deutschland.
Was challenged dich bei diesem Lifestyle?
Das Vanlife zwingt einen genauso wie die Selbstständigkeit sehr dazu, einen guten Zugang zu den eigenen Bedürfnissen zu haben. Und es hat eine sehr hohe Komplexität. So, es ist nicht kompliziert, aber es sind sehr viele Faktoren, die mitzudenken sind. Vom Wetter, die Ressourcen, die ich im Van brauche, was ich jetzt gerade brauche, wann ich wo sein muss, wann ich wo sein will, wann ich wo sein kann.
Du kannst auch nicht so spontan sein, ne? Wenn jetzt ein Kunde anruft, wir brauchen dich morgen in München, wird schwierig.
Genau, jetzt gerade wird es nicht gehen, manchmal wird es gehen, es ist selten, dass es so spontan ist, die meisten Termine stehen schon einiges im Voraus fest, aber es passiert auch immer wieder und das ist auch schön, dass Kunden relativ kurzfristig so 1-2 Wochen vorher sagen, so ey, könntest du spontan für eine Keynote übernächste Woche in Schwerin sein oder bei uns einen Workshop in Frankfurt machen oder so und je nach Möglichkeit mache ich das dann auch gerne, wenn ich sowieso in der Gegend schon bin. Aber du
fährst dann auch immer mit dem Van hin oder lässt ihn auch mal stehen, fährst schnell mit dem Zug hin, zurück und bist wieder mehr?
Habe ich 1-2 Mal schon mal gemacht, aber das muss sich dann lohnen, sage ich mal. Also ich war mal in Süddeutschland und musste für einen Tag nach Berlin hoch, da bin ich halt mit dem Zug gefahren, habe da im Hotel übernachtet und bin wieder zurückgefahren. Aber ich versuche die Route, die ich plane und die ich zum Beispiel auch bei LinkedIn und Instagram teile, damit Kunden und auch Interessenten sehen können, wo bin ich und sagen, wenn du mit uns arbeiten willst oder wenn wir wollen den Van mal angucken oder sowas, um da halt Kontakt aufnehmen zu können. Die Route versuche ich immer so zu legen, dass es halbwegs Sinn ergibt. So wie jetzt hier, ne? Ich bin jetzt bei dem Festival und hab dir bei LinkedIn geschrieben, ey, wir hatten nochmal geredet mit Podcast, wird das passen? Ja, du bist hier, super, jetzt sind wir hier. Genau. Und so entstehen privat und beruflich sehr viele gute Matches in meinem Kalender quasi. Mhm.
Ja, wir sagten vorhin schon, dieser Vanlife-Trend, der auch in der Pandemie nochmal gefühlt größer wurde. Also ein paar Leute kenne ich ja auch, wie Dajörn, Drive It Sleep, den wir beide kennen, mit dem ich ja diese Eisbademeistersgeschichte auch mal irgendwie ausgedacht habe, der auch einen großen Teil schon in seinem Van unterwegs ist, der dann aber auch berichtet, mit welchen Herausforderungen das auch zu tun hat, auch mit Kosten, auch Werkstatt, solche Geschichten, die man vielleicht nicht immer von außen sieht, weil das ja romantisch ist, ja, oder romantisiert wird. Du bist da am Sonnenuntergang und
arbeiten am Strand, findet der Laptop super.
Aber es gibt eine richtige Community auf jeden Fall. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in die Bubble mit reinnehmen. Wie ist das so im Vanlife und wie viel an dem Hype ist noch dran?
Ja, ich glaube, Hype trifft es ganz gut. Der Begriff hat einige Parallelen zu diesem New Work Begriff nach Bergmann tatsächlich, weil Bergmann ja auch viele nicht kennen, die den New Work Begriff kennen und die
man spricht ja auch nicht mehr so viel drüber, ne?
Nee, oder hat's noch nie wirklich. Also wenn ich Vorträge mache, ich habe so einen New Work Basics Vortrag und dann frage, wer kennt New Work Begriff, gehen viele Hände hoch. Wer kennt Bergmann, gehen vielleicht 3-4 Hände hoch, so bei 100 Leuten im Publikum. Also ist sehr wenig bekannt und genauso ist es beim Vanlife wenig bekannt, dass es ursprünglich aus den USA, aus der Armut kommt. Also von Menschen, die
so Trailerparks.
Genau, Trailerparks mäßig, aber auch zum Beispiel Nomadland, ne, Oscar-prämierter Film. Von Menschen, die zum Beispiel in einer Housing Crisis ihre Häuser verloren haben und dann notgedrungen quasi in den Van gezogen sind und dann so als Arbeitsnomaden rumfahren, bei Amazon auf dem Parkplatz stehen und da arbeiten etc. Es hat schon auch einen Faktor von dieser Freiheit und dann fährt man da durch den Wilden Westen und so, aber auch sehr viel von Zwang und Armut geprägt. Und dann ist es so rübergekommen nach Europa und ist ja jetzt ja bei uns in Deutschland zurzeit sehr so ein Selbstverwirklichungs-Do-it-yourself-Lifestyle. Die meisten Menschen, die Vanlife nutzen als Begriff oder den auch kennen, verstehen oder bei sich bei Instagram benutzen oder so, meinen das als temporären Reisestil oder vielleicht temporären Lebensstil im Sinne von, ich bin 3 Monate mal auf einer Elternzeitreise.
Also Hashtag Outdoor, Hashtag Adventure.
Ja. Ah, Hashtag Hiking Girls, I don't know. So. Ja, es ist.
Live the dream.
Ja, ja, oh Gott, genau. Womit übrigens auch ganz viel Werbung gemacht wird, wenn wir uns dann Hersteller von Fahrzeugen angucken oder von Bauteilen, die man brauchen kann. Ist es eine Riesenindustrie geworden? Freiheit an sich war immer schon eine große Industrie. Freiheit ist auch ein Begriff, den wir meiner Meinung nach sehr falsch verstehen. Das ist das, was einen dann ärgert oder stört, sage ich mal, wenn man diesen Lebensstil Fulltime macht, weil es eben nicht so romantisch ist, wie es dargestellt wird und weil es einen Riesenunterschied macht, ob man das Fulltime macht in Deutschland das ganze Jahr oder ob man eben an schönen langen Wochenenden mal irgendwo rausfährt.
Vergleichsweise einfach wahrscheinlich.
Genau, im Sommer irgendwo schön oder ja, oder auch dann in Portugal den Winter zu verbringen oder so, ist was anderes als in Deutschland zu sein. Und dementsprechend ist das wie bei dem New Work Begriff, er kommt aus den USA, er kommt aus der Armut und wird sehr verlifestyled worden. Deswegen passt, wie du gesagt hast, Trend oder Hype schon ganz gut. Mhm. Und wir sehen jetzt seit Corona gab es diesen großen Trend. Wir haben jetzt fast 800.000 zugelassene Wohnmobile in Deutschland. Mhm. Da zählen die ganzen Rentnerwohnmobile auch mit rein, aber eben auch die umgebauten Vans, viele davon. Und wir sehen, dass immer mehr verkauft werden bei Kleinanzeigen zum Beispiel, selbst ausgebaute Vans, weil viele dann halt doch feststellen, dass es für sie als Reisestil oder für selten ja auch als Lebensstil dann doch auf Dauer nicht so geeignet ist. Mhm. Und dementsprechend, ja, ist auch das, wie der New Work-Begriff, glaube ich, sehr dem Hype verfallen, ohne dass das eigentliche Konzept irgendwie doof ist oder eine Zeiterscheinung ist. Es ist was sehr Wertvolles, was sehr Schönes, eine wichtige Diskussion, die wir gesellschaftlich darüber führen sollten. Es wird nur beides zu verromantisiert meistens dargestellt.
Und wie erlebst du so die Menschen in den Unternehmen gerade, mit denen du arbeitest? Sicherlich auch viele Führungskräfte. Was ist so dein Eindruck gerade, was bei denen tickt? Es werden ja auch da viele Begriffe gerade in die Diskussion geschmissen, so diese Back-to-Office-Geschichte und der große KI-Hype und ja. So, keine Ahnung. Also, was erlebst du gerade so?
KI ist auf jeden Fall überall in aller Munde. Noch nicht sehr etabliert, meiner Einschätzung nach. Man kann wahnsinnig viel damit machen, aber alle sind sich nicht so richtig sicher. Wollen wir das? Können wir das? Dürfen wir das? Müssen wir dann viele Leute entlassen und wie finden die das? Etc. Und was ich immer wieder letztendlich merke und auch die Themen, für die ich hereingeholt werde, es ist immer wieder dieses Menschliche letztendlich. Es geht immer Zusammenarbeit, gerade auch was die Anzahl von Menschen angeht, mit dem Fachkräftemangel, allgemeinen Mitarbeitendenmangel. Das ist ein großes Thema gerade. Azubi-Stellen werden nicht besetzt, Nachfolger werden nicht gefunden, etc. Das heißt,
Kurz an der Stelle im Hansa-Park. Das ist so ein Freizeitpark hier an der Ostsee, bei Lübeck da oben, waren wir mit den Kindern. Und da gab es dann so ein kleines Fahrgeschäft. Also wir haben ja, die mittlere ist 10, mit der bin ich dann diese großen Achterbahnen, durfte ich mitfahren.
Gerade noch so.
Und die kleine war dann mit meiner Frau, was meiner Frau auch sehr entgegenkam, die haben dann so eine kleineren Karussellgeschichten gemacht. Und dann gab es da so ein kleines Fahrgeschäft. Da setzten sich so 4, 5 Kinder in einer Reihe in so eine Sitze. Das fährt dann so 4 Meter hoch und dann geht das so ganz langsam immer mal kurz so leicht runter.
Dann fällt man sozusagen.
Und der Typ, der das bedient hat, der war irgendwie weg. Und dann standen wir da und ich habe schon gesagt, lass uns weitergehen, bis ich gesehen habe, dass er 2 Fahrgeschäfte bedient hat. Oh. Der ist dann immer danach rüber und hat dann das nächste gemacht, was dann ein bisschen größeres Fahrgeschäft war mit irgendwelchen Schwänen, auf die du dich gesetzt hast. Und dann ist er wieder zurückgekommen, dann haben die da gewartet, was irgendwie immer 10 Minuten oder so locker war, wo ich mich schon gefragt habe, okay, wir sind in 2024 auch im Hansapark.
Ja, wow. Ja, es gibt total Sinn.
Und es kann
Sinn.
Noch keine KI.
Nee, genau, es kann keine KI. Ich weiß noch nicht, ob ich es wollen würde, ob ich mich in sowas setzen würde.
In San Francisco setzen sie sich auch in Taxis.
Ja, so, da mag ich mein Leben noch zu sehr gerade so.
Self-Driving-Vans vielleicht irgendwann auch.
Ja, weiß ich nicht. Aber genau das, es mangelt an allen Ecken und Enden. Ja. Und das ist die Realität gerade. Und das wird nur noch mehr die Zukunft sein. Die nächsten Jahrzehnte, es wird nicht anders sein. Von allem, vom Fahrgestell bis zu Ärzten, bis zu Bäckern und allem. Ja, dementsprechend kann ich dir gar nicht so ein konkretes Thema sagen. Es sind diese...
Gibt's Optimismus? Ist vielleicht eine gute Frage. Pessimismus gibt's ja überall.
Ja, der ist nicht so schwer. Zum Teil. Ich sag mal, es gibt natürlich Produkte, Geschäftsmodelle etc., gerade auch viel, was mit KI zu tun hat, die jetzt sehr boomen. Auch viele Startups, die es jetzt irgendwie sehr, sehr schnell, sehr hoch schaffen, weil sie zum Teil Arbeiten ersetzen können mit KI, für die Menschen gerade eben nicht mehr da sind, sie zu machen. So richtig insgesamt Optimismus würde ich jetzt eher, muss ich jetzt eher.
Schade.
Ich gucke hier gerade auf dieses Bild, ich weiß nicht, doch, Laila steht da, ne?
Das hat die Große gemeint.
Genau, was deine Tochter, genau, das ist so ein Mädchen in einer dunklen Sternenlandschaft, was auf einem Berg steht, so wie ich das zumindest sehe, und auf den Vollmond hochguckt und darunter steht, Träume platzen nie. Und vielleicht ist das ein schöner Spruch und ein schönes Symbolbild für die Situation gerade, dass, glaube ich, fast alle Unternehmen im Wesentlichen schon verstanden haben, dass da jetzt richtige Schwierigkeiten auf sie zukommen und auf uns alle zukommen. Aber andererseits, Träume platzen nie, genau. Wir gucken da hoch zum Vollmond und denken uns, irgendwann wird's wieder hell. Aber ich glaube, das dauert noch eine Weile, bis es wieder hell wird. Und gleichzeitig finde ich trotzdem wichtig, diesen Vollmond zu sehen, da trotzdem hochzublicken und sich klarzumachen, dass wir immer noch sehr privilegiert sind. Und andererseits, wie wir es eben hatten mit dem Kapitalismus, sich jetzt einfach Themen ändern und auch Organisationen ändern und wir Menschen uns dadurch auch ändern dürfen und vielleicht wieder näher kommen dürfen.
Zum Abschluss des Gesprächs würde mich nochmal interessieren, wenn Leute hier zuhören, was sollen die im Kopf behalten von dir? Was würdest du denen gerne abschließend noch mitgeben? Du hast ja schon viel angesprochen, du hast auch viel erlebt. Und schön, dass wir heute ein bisschen mit dabei sein konnten auf deinen Reisen. Aber was wäre so eine Sache, die dir aktuell wichtig ist, die du gerne nochmal teilen wollen würdest?
Ich würde sagen, bis auf die Naturgesetze hat sich alles jemand ausgedacht. Also wie ihr euren Alltag gestaltet, wie ihr wohnt, was ihr anzieht, wie ihr arbeitet, wie ihr liebt, wie ihr Freizeit gestaltet, was euch interessiert, was ihr könnt. Das alles lässt sich entwickeln. Es sind alles Lego-Steine, die ihr finden könnt, die ihr selbst herstellen könnt, die ihr unterschiedlich zusammensetzen könnt. Und es gibt immer andere Möglichkeiten, unendlich viele Möglichkeiten, ein paar Lego-Steine umzusetzen, anders zu setzen und dadurch ein komplett neues Modell letztendlich zu kreieren. Und die Grenze ist immer im Kopf, außer bei den Naturgesetzen. So, gegen die Schwerkraft können wir jetzt nicht viel machen, aber den Rest können wir ändern, weil er sich ausgedacht wurde.
Also nichts ist unmöglich.
Außer Naturgesetze ändern.
Super. Und damit die allerletzte Frage, und da denke ich gerade nochmal an meinen kleinen Besuch vorhin in deinem Van. Welches Buch kannst du uns abschließend vielleicht noch empfehlen? Mhm. Es kann eins sein, was mit New Work zu tun hat. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes, was du magst.
Ja, das muss ich auch gerade denken, weil ich, du hast ja gesehen, eine sehr große Bibliothek habe, sowohl beruflich als auch privat. Ich glaube, hier im Podcast, ich kenne ja auch einige Folgen, werden sehr viel ja auch Arbeitsbücher empfohlen.
Und es muss gar nicht so sein.
Genau, deswegen würde ich jetzt mal was anderes empfehlen quasi. Ich bin ein sehr großer Fan von der School of Life. Das ist ein Londoner Institut, die sich quasi mit angewandter Philosophie beschäftigen. Das bezogen auf Karriere, auf Beziehungen, aufs Leben allgemein. Wie führt man ein gutes Leben? Wie kann Philosophie dabei helfen, etc.? Und ich merke immer wieder, wie sehr das alles zusammenhängt. Also das, was wir glauben übers Leben, über Beziehungen, übers Arbeiten, hängt alles zusammen und das beeinflusst uns. Und von denen gibt es neben sehr vielen tollen Texten und auch YouTube-Videos etc. gibt es ein Workbook, The Career Workbook nennt sich das. Das ist so ähnlich wie das Couples Workbook, was es von denen auch gibt. In einem Couples Workbook geht es um Beziehungen, um Liebesbeziehungen, wie man die gut gestalten kann, wie man gut in Kommunikation kommt. Das ist wirklich ein Workbook, also es gibt Impulsteile und man füllt was aus. Und
klingt auch gut.
Und genau, und das Career Workbook ist quasi das berufliche Pendant dazu, wo man sich mit sehr gewitzten philosophischen Fragen damit beschäftigen kann, was ist eigentlich Karriere für mich, was kann ich gut, was mache ich, was würde ich ganz anders machen, etc. Und lesen ist schön und wichtig, aber ins Tun kommen erst recht. Und deswegen würde ich, glaube ich, das Career Workbook von der School of Life empfehlen.
Super. Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst heute hier im Podcast und auch hier in Rostock. Viel Spaß noch bei deinem Festival.
Dankeschön.
Und auf all deinen Reisen natürlich. Viel Erfolg. Mal schauen, wo du in ein paar Jahren bist. Ich kann mir vorstellen, dass dann der nächste Legostein, also die nächste Lebensphase
kommt. Ich bin sehr gespannt.
Aber Hauptsache, du bleibst flexibel. Ne?
Dankeschön. Danke für das tolle Gespräch.
Danke dir auch. Bis dann.
Bis Ciao. Dann.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Nächste Woche, Dienstag, geht's weiter. Wir sind immer noch in den großen Sommerwochen. Das heißt, es gibt gerade 2 Episoden auf die Ohren. Also, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche in Köln auf der Zukunft Personal. Und ansonsten hier in diesem Podcast. Wenn ihr mögt, dann kommt gerne auch als Partner an Bord. Unterstützt diesen Podcast, wenn ihr sagt, wir sind auch am Start für eine bessere neue Arbeitswelt. Dann nehmt Kontakt mit mir auf, geht auf gabrielrath.com und checkt dort meine Podcast-Page. Verlinkt das natürlich nochmal alles in den Shownotes. Und lasst uns gemeinsam diesen Podcast noch viel, viel größer machen. Lasst uns Live-Podcasts machen. Lasst uns gute Leute hier reinholen zu wichtigen Themen. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und freue mich auch über euer Feedback.
Wenn es euch gut gefällt, dann bewertet bitte diesen Podcast. Das ist das, was ihr tun könnt. Ihr müsst nichts dafür zahlen, aber ihr könnt ihn bewerten, nämlich mit 5 Sternen auf eurer Podcast-Plattform. Apple Podcasts oder Spotify sind das meistens. Ihr könnt dort auch eine Rezension schreiben. Das wäre richtig, richtig cool. Ich danke euch fürs Zuhören. Lasst euch gut gehen. Erzählt's weiter und wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und bleibt connected.